Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Fintech and Beyond, dem Podcast rund um das Thema Financial Services und Digitalisierung. Die Digitalisierung und die damit einhergehenden Veränderungen haben auch die Versicherungswirtschaft erreicht. Eine agile Arbeitsweise wird immer wichtiger, um auf die schnellen Marktveränderungen und Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Viele Versicherungsunternehmen setzen dabei auf das sogenannte Spotify-Modell, um ihre Arbeitsorganisationen und Arbeitsweisen zu transformieren. Das Spotify-Modell ist eine Art der Organisationsstruktur und Arbeitsweise in der agilen Softwareentwicklung, die ursprünglich von Spotify entwickelt und popularisiert wurde. Obwohl das Modell in der Softwareentwicklung weit verbreitet ist, wurde es auch von anderen Branchen und Organisationen adaptiert, die nach einer agilen Arbeitsmethode gesucht haben, um ihre agile Transformation voranzutreiben. In dieser Folge sprechen wir mit drei Experten, die sich intensiv mit der agilen Transformation in der Versicherungswirtschaft beschäftigt haben. Da haben wir zum einen Manuel Brack, der ist Product Owner Agile Transformation bei der Zürich Gruppe Deutschland. Dann Ralf Österreich, dieser ist CIO und COO bei der Süddeutschen Krankenversicherung. Und last but not least Dennis Jemers und dieser ist Chapter Lead Methodik bei der HDI Gruppe. Moderiert wird diese Folge von mir, Thomas Schmerling, und meinem Kollegen Marius Münzel, beide von EY, und freuen uns auf unsere Gäste. Liebe Gäste, stellt euch doch bitte einmal kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor.
Ja, vielen Dank. Manuel Brack ist mein Name. Du hast es ja gerade schon gesagt, Thomas. Ich bin als Product Owner vom Agile Transformation Office übergreifend verantwortlich für die agile Transformation der Zürich-Gruppe Deutschland. Vielleicht zwei, drei Sätze zu meinem Hintergrund. Ich bin seit über 20 Jahren immer im Projektumfeld bei großen Finanzdienstleistern unterwegs. Habe, ich glaube, ungefähr 2011 müsste es gewesen sein, mit dir, Thomas, damals noch in einer anderen Rolle, das erste agile Projekt geleitet, Einführung einer Standardsoftware, damals noch bei der AXA-Versicherung. Ja, und seitdem begleitet mich eigentlich das Thema und ich bin überzeugt davon, dass viele Dinge, die sich gerade hinter dem Buzzword agiles Mindset verbergen, für Versicherungen essentiell sind, um sich auf die Zukunft einzustellen.
Dann mache ich weiter. Vielen Dank für die Einleitung. Ich bin Ralf Österreich, Vorstand in der STK, Süddeutschen Krankenversicherungsgruppe, zuständig dafür die Ressorts IT und Betriebsorganisationen, also alles rund um den Technologieeinsatz und unsere richtige Aufbau- und Ablauforganisation. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren auch als Führungskraft in der IT und in Projekten und in der Transformation unterwegs. Dazu gehören so Stationen bei der IBM, bei Siemens, bei AXA und jetzt hier mit großer Freude an der Transformation und Digitalisierung der Süddeutschen Versicherungsgruppe.
Vielen Dank, dann mache ich den Abschluss jetzt. Ich bin noch nicht ganz so lange da, ich bin jetzt knapp 5 Jahre bei der HDI in verschiedenen Rollen, habe jetzt das Vergnügen, was gerade schon gesagt worden ist, als Chapter Lead Methodik. Ich bin dort für die Scrum Master zuständig, die jetzt wirklich im HDI Deutschland arbeiten. Habe vorher einige andere Stationen auch schon durchlaufen, was sehr, sehr gut war. Unter anderem, ich habe bei der Sparkasse begonnen, bin dann zur Allianz gegangen, habe dann wirklich einen Wechsel vollzogen, bin zu Vodafone gegangen, um dann wieder zurückzugehen in die Versicherungsbranche und durchweg halt immer wieder die Agilität, Coaching, Prozessverbesserung und durch die Erfahrungen auch aus den anderen Firmen ist halt sehr, sehr spannend, gerade diese Transformation und auch die agile Transformation zu begleiten und nach vorne zu bringen.
Vielen Dank euch. Dann fangen wir vielleicht mal mit der ersten Frage an. Es gibt ganz viele Buzzwörter, die so ein bisschen im Raum rumschwirren. New Work, digitale Transformation, agile Transformation, Spotify-Modell und ähnliches. Ralf, könntest du vielleicht uns und unseren Zuhörern mal einen Überblick geben, was du unter agiler Transformation verstehst, wie das einzuordnen ist und wie euer Ansatz hierfür aussieht?
Gerne, ich starte mal damit und freue mich da schon auf die Diskussion, weil allein darüber kann man jetzt, glaube ich, schon länger diskutieren. Ich fange mal an, das vom Buzzword-Niveau konkret zu machen. Für uns geht es im Kern darum, dass wir flexibler und schneller auf den Markt und auf die Kundenwünsche reagieren können. Also das ist immer die Leitlinie, die dahinter steht. Das klingt jetzt erstmal einfach, aber ich glaube, dahinter liegen eine ganze Menge an Themen. wie haben wir das für uns organisiert? Und ich finde es für mich super hilfreich und fand das auch für die Kollegen sehr hilfreich, das ein bisschen zu sortieren. Denn man hört, wenn man über Agilität redet, ganz, ganz viel. Ne? Der eine will dann Scrum einführen, der nächste macht ein Kulturentwicklungsprojekt und überall kann man jetzt Agilität drüber schreiben. Wir haben das für uns sehr klar gegliedert in zwei Themen. Einmal Being Agile und einmal Doing Agile. Was meine ich damit? Im Bereich Being Agile fassen wir zusammen Haltung und Verhalten. Also welche Werte wollen wir als Unternehmen haben, die uns flexibler und schneller reagieren lassen? Dazu gehört sowas wie Mut, Eigenverantwortung, Lernen, Offenheit. Und mit welchen Prinzipien wollen wir arbeiten? Also beispielsweise die Trennung von was und wie in der Führung, dass wir transparente Ziele haben, dass wir Kundenzentrierung haben, dass wir immer überprüfen und anpassen, align, act, adjust. Das ist für uns alles, gehört zu der Haltung und zu dem Verhalten dazu, zum Thema Being Agile, hat erstmal noch gar nichts mit Methoden zu tun. Und das ist für uns die zweite Ebene, das sind die Werkzeuge, das ist das Doing Agile. Und dazu gehören dann sogar die bekannten Buzzwörter in den Praktiken und in den Methoden. Also dazu kann sowas dann gehören wie Timeboxing oder Retrospektiven, Dailies oder wenn wir auf die Methodenebene gucken, Design Thinking, Kanban, Scrum, OKRs. Ne, so. Und gerade dieser zweite Teil, der Doing Agile Teil, da würde ich sagen, muss man sehr genau hinschauen, wo in der Organisation, bei welchen Funktionen macht das denn Sinn? Das ist, finde ich, ein ausgewählter Bereich. Und das ist nicht nur und schon gar nicht die IT, das geht schon breiter. Aber man muss dann sehr genau gucken, nicht, dass man jetzt auf die Idee kommt, das ins ganze Unternehmen einzuführen. Während das Thema Haltung und Verhalten für mich etwas ist, da müsste man jetzt schon mit mir diskutieren, warum das nicht fürs ganze Haus gelten soll und warum das nicht auch für alle im Unternehmen gelten soll. So, jetzt pausiere ich hier mal und gebe mal Zeit für Widerworte, Zustimmung und mal gucken, ob wir da schon in die Diskussion kommen.
Dann vielleicht rübergeleitet, Dennis, wie läuft das bei euch? Ist das so die gleiche Sichtweise? Handhabt ihr das anders oder wie geht das bei euch?
Nein, also ich kann mich da, Ralf, leider nicht in die Diskussion, sondern ich kann eher da absolut zustimmen, dass genau einmal unter anderem die agilen Werte und Prinzipien, aber auch die Methodik da ist. Was für mich oder die Erkenntnis dort auch war, ist wirklich auch das Kulturwandel, hast du gerade schon mal angesprochen, aber auch das Mindset. Weil wir kommen einfach aus einer anderen Welt. Es verändert sich sehr, sehr viel, sowohl auf den Ebenen, auf den Führungskräfteebenen, wie aber auch bei den Mitarbeitern. Und aus meiner Sicht ist gerade die Entwicklung auf allen Ebenen extremst wichtig, besonders bevor man die agile Transformation startet oder auch während der agilen Transformation, dass man wirklich alle mit ins Boot holt, dass man alle versucht, auf einen Stand, auf ein Level zu bringen und auch die Klarheit zu haben, wir werden niemals zu Ende sein, sondern es wird fortlaufend ein Wandel vonstatten gehen, es wird eine Weiterentwicklung geben, man wird lernen, man spricht auch immer über Fehlerkultur, die auch extremst wichtig ist. Wichtig ist, dass man auch aus dieser Kultur heraus lernt und dass man halt wirklich die kontinuierliche Verbesserung in den Vordergrund stellt, weil wir wirklich wegkommen von, wir machen 5-Jahres-Plan, wo wir dann stehen werden, sondern eher wirklich der iterative Ansatz zu sagen, wir lernen sehr schnell. Wir werden vielleicht auch ab und zu mal den falschen Weg gehen, können dann aber sehr, sehr schnell dort eingreifen und in die Richtung wechseln oder auch merken, wir sind auf dem richtigen Weg und gehen dort weiter. Also daher, ich schließe mich da reihvoll voll und ganz an und das ist ein Weg, auf dem wir uns bewegen. Ich fand es immer ganz schön, wenn man einen Marathonlauf nimmt, dann bewegen wir uns, glaube ich, gerade am Anfang in den ersten Kilometern, wo wir noch sind. Und ich glaube, dieses Bewusstsein zu haben, es ist noch ein weiter Weg vor uns und man schafft es nur gemeinsam. Manuel, wie siehst du es?
Ja, schön, das Bild mit dem Marathon nutze ich auch immer. Wir sind uns nicht ganz einig, ob wir schon 1-2 Kilometer geschafft haben oder noch, wenn man diese großen Marathonläufe sich anschaut, noch kurz vor der Startlinie sind. Aber ja, vom Grundsatz her bin ich bei euch. Wir haben das bei uns in der Vision vom Agile Transformation Office so in 2 Leitsätze zusammengefasst, die genannt agiles Mindset für alle, agile Methoden und Organisationen da, wo sie Mehrwert stiften. Und Ja, auch der Grund, warum wir das tun, der ist sehr ähnlich. Wir haben für uns gesagt, also einmal wollen wir unsere Anpassungsfähigkeit stärken, dass wir einfach schneller auf Veränderungen, insbesondere Kundenbedarfe, aber auch technologische Entwicklungen reagieren können. Wir wollen den Kunden absolut in den Fokus stellen, also Kundenorientierung und weg von der Silo-Denke, die, glaube ich, ja auch bei vielen Versicherern, zumindest bei denen ich kenne, noch sehr ausgeprägt ist, also wirklich gemeinsam am Kundenerlebnis, an der Verbesserung des Kundenerlebnisses arbeiten. Ja, und ein ganz wichtiges Mittel dazu ist für uns das Thema Unternehmertum, also wirklich unter Mitarbeitenden und Teams zu befähigen, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Auch das haben wir in der Vision formuliert. Wir treffen Entscheidungen da, wo die Kompetenz liegt. Das klingt banal, ist aber ja auch in hierarchischen Unternehmen nicht immer ganz einfach. Und wir sind überzeugt davon, dass wir das nur schaffen, und auch das habt ihr beiden ja schon gesagt, wenn wir das Unternehmen ganzheitlich verändern. Wir haben das für uns in so einem Reifegradmodell reflektiert, dass wir sagen, wir müssen eigentlich an den Säulen Kultur und Mindset, Methoden und Rollen und Unternehmenssteuerung arbeiten und eigentlich das Unternehmen ja möglichst ganzheitlich in allen drei Dimensionen weiterentwickeln, um am Ende erfolgreich zu sein. An einem Punkt, Ralf, würde ich dir ein kleines bisschen widersprechen. Du hast gesagt, naja, Methoden kann man nicht überall anwenden. Ich bin schon der Überzeugung, dass, du hast es eben genannt, sowas wie Retros oder Reviews, dass das Dinge sind, die man eigentlich überall tun kann. Wenn man sagt, okay, ich reflektiere als Team immer wieder regelmäßig, wie arbeite ich zusammen. Das kann ich auch zum Beispiel im Kundenservice tun oder halt auch regelmäßig den Kunden, sei es einen internen Kunden oder einen externen Kunden, zu befragen. Ist halt das, was ich tue, hilft dir das? Stiftet das Mehrwert? Natürlich immer am Ende mit dem Fokus, generiere ich irgendwie Waste oder halte ich Menschen davon ab, wirklich für unsere Kunden zu arbeiten? Ich glaube, das sind Dinge, genau wie einfach Visualisierung von Arbeit, regelmäßig über die Arbeit zu sprechen, die kann ich eigentlich überall nutzen. Da brauche ich gar nicht das Wort Agilität zu benutzen, aber das hilft, glaube ich, allen besser zu werden.
Gar kein Widerspruch, Manuel. Wir müssen noch gucken, dass wir heute nochmal in Streiten kommen. Aber so wollte ich auch verstanden werden. Ich habe da die vielleicht ein bisschen akademische Unterteilung gemacht in Methoden und Praktiken. Und das, was du gerade sagst, wie Retrospektiven, Dailies und so weiter, halte ich auch für überall sinnvoll und machbar. Mir ging es so ein bisschen bewusst wegzusteuern von dieser Überschriften-Methodenebene und zu sagen, Scrum, Kanban, Design Thinking, da würde ich schon genau gucken, wo brauche ich das im Unternehmen, aber die Komponenten wiederum, die da verwendet werden, durchaus breit anwendbar, ja.
Ja, da bin ich bei dir. Also deshalb, ne, also wir auch das sage ich immer, ich würde nie ein Team in Finance nötigen, nach Scrum zu arbeiten. Das sollte man tunlichst vermeiden. Und auch, also wir haben diese Methoden alle, wir haben bei uns so ein Agile Umbrella, so nennen wir das, wo wir alle Methoden zusammengefasst haben, und da gucken wir sehr genau hin, wo nutzen wir die und wo nutzen wir sie nicht. Also da bin ich da hundertprozentig bei dir.
Gut, gestritten wurde jetzt noch nicht. Vielleicht kommt das in der Folgefrage nochmal von mir, die ich jetzt gerne stellen wollte. Initial hat Thomas ja auch schon erwähnt, wenn es um Spotify-Modell geht. Wir haben ja jetzt initial auch schon von Being Agile und Doing Agile gesprochen. Ja, Spotify-Modell kommt ja ursprünglich aus der Softwareentwicklung eines einzigen Softwareprodukts, also Spotify. Da gibt es ja dann Untergliederung in Squads, Tribes, Chapter und Guilds. Vielleicht kommt jetzt die Diskussion zustande. Vielleicht kannst du aber, Manuel, nochmal kurz beschreiben, wie kann dieses Modell für die Versicherungswirtschaft genutzt werden? Und dann vielleicht vor allem für alle, welche Herausforderungen gibt sich dann oder ergeben sich dann aus eurer Sicht bei dieser Umsetzung? Oder ist es überhaupt sinnvoll, ein Modell, wie es jetzt Spotify hat, auf die Versicherungswirtschaft anzuwenden?
Ja, sage ich gerne was zu, wobei das bei mir jetzt tatsächlich ein Stück weit akademisch wird, weil wir uns bei der Zürich bewusst entschieden haben, uns eher nach Safe auszurichten, was wirklich die Lieferorganisation angeht. Aber ich glaube, diese Denke, die dahinter steckt, dass ich wirklich ein Produkt immer an den Kundenbedürfnissen ausrichte, mich immer wieder hinterfrage, was kann ich tun, um die Kundenbedürfnisse besser zu befriedigen. Ich glaube, das ist was uns in der Versicherungswirtschaft in jedem Fall hilft. Genauso dieser Gedanke, dass ich alle Menschen zusammenbringe in einem Team oder auch in einer größeren Organisation, die wirklich für dieses Kundenerlebnis Mehrwert stiften können. Auch das ist ja jetzt egal, ob ich einen Train nach Safe organisiere oder ob ich mich an Spotify orientiere. Aber das ist so, sind so diese zwei Grundgedanken, die dahinter stecken, die ich absolut sinnvoll finde um halt auch wegzukommen von diesem, wie wir es früher hatten, ich schmeiße irgendwelche Fachkonzepte über den Zaun. Nein, ich entwickle gemeinsam viel kurzzyklischer, um mir halt auch regelmäßig Feedback einzuholen. Dennis, du hast eben gesagt, aus Fehlern lernen, Feedbackkultur, Fehlerkultur, das sind, glaube ich, Grundelemente, die uns absolut helfen, genau das, die Ziele zu erreichen, die wir alle drei, glaube ich, gemeinsam haben.
Ich ergänze da vielleicht mal. Ich glaube erstmal, dass das Spotify-Modell ein großes Missverständnis ist und ein großer Ruf nach Klarheit in einer komplexen Welt. Meine Sicht darauf, erstmal ist es kein Modell, sondern, ich sag mal, eine gute Zusammenfassung eines Arbeitsstandes, wie eine Organisation vor ein paar Jahren bei Spotify ausgesehen hat. Dann ist es auch schon eine Weile her und Spotify arbeitet nicht nach dem Spotify-Modell, sondern das waren, ich habe genaue Zahlen nicht im Kopf, ich glaube, es war 2016 oder sowas, waren die Veröffentlichungen dazu. Und gleichwohl hat es, wie Manuel sagte, einen großen Vorteil, weil es hat so ein paar Prinzipien, die eigentlich allgemeingültig sind, in einer sehr schönen Art und Weise zusammengefasst. Und dann hat man auch noch schöne Begriffe dafür gefunden, sodass das Ganze so herrlich anfassbar ist. Und man muss sich jetzt nicht mehr Gedanken darüber machen, wie man Gruppen und Abteilungen strukturiert in unseren Unternehmen, sondern man kann die jetzt Chapter und Tribes nennen und Squads nennen. Und dadurch entsteht ja auch eine gewisse Dynamik. Und auch Spotify ist ja ein Unternehmen, das, ich glaube, durch die Bank weg sehr positiv belegt ist. Also man schafft damit auch so einen neuen Narrativ von, wir verändern jetzt was und wir machen es jetzt auch anders. So. Insofern bin ich da immer sehr erstmal nachfragend, wenn jemand mit dem Spotify-Modell kommt, was meint er denn jetzt eigentlich damit? Weil es ist total einfach, auf eine heutige Organisation einfach ein paar Begriffe auszutauschen, die Gruppen umzubenennen und die Abteilungen umzubenennen und die Bereiche dann umzubenennen, eigentlich alles gleich zu lassen und zu behaupten, man wäre jetzt agil aufgestellt und würde nach dem Spotify-Modell arbeiten. Kann man total einfach machen, hat aber überhaupt nichts verändert. So. Und inhaltlich, wie Manuel sagte, steckt da ja ein ganz vernünftiges Konzept da drin, nämlich sich am Kunden zu orientieren, in Gruppen zu arbeiten, die Jeff Bezos hat das mal so zwei Pizza-Team genannt, ne? Also die maximal so eine Größe haben, wo die Kommunikation untereinander noch effektiv funktioniert, die auch maximal unabhängig voneinander arbeiten können. Also nicht, dass derjenige, der bei Spotify den Such-Vorspul-Knopf programmiert, inhaltlich, logistisch, fachlich abhängig ist von demjenigen, der das Logo einblendet. Und ich glaube, da können wir schon eine ganze Menge lernen in unserer Branche, die so aus den Legacy-Applikationen kommt und aus der Trennung zwischen Fachbereich kommt und IT kommt. Da können wir sehr, sehr viel von lernen. Und für uns ist es eine individuelle Entscheidung gewesen, nicht das Spotify-Modell zu nutzen. Würde ich jetzt aber gar nicht sagen, dass man es so machen muss oder nicht machen muss oder welches Framework man benutzt. Ich glaube, das ist eine individuelle Entscheidung für jedes Versicherungsunternehmen oder für jedes Unternehmen. Wenn das hilft, so ein Modell als Nordstern zu haben und auch Aufbruchstimmung zu machen, gute Sache. Aber ich glaube, man muss sehr gut dahinter schauen, was will man eigentlich erreichen, was sind die Prinzipien und macht man nicht nur eine Umdeklaration von existierenden Strukturen.
Also würde ich auch nochmal reingehen. Also ich bin da bei dir, Ralf. Also die Frage ist nicht, wie machen wir es, sondern was wollen wir darum und warum machen wir es? Also deswegen, wir sprechen über ein Framework, wir haben bei der HDI auch das Safe-Konstrukt genommen und nicht Spotify. Es hilft, eine gewisse Leitplanken und Spielfelder aufzuzeigen. Es schafft auch mehr Transparenz, indem man den Leuten das näher bringt. Aber der Hauptfokus ist wirklich innerhalb der Umsetzung und auch in der Kommunikation. Also was wollen wir damit bewirken und welchen Mehrwert schafft es wirklich? Und ich glaube, diese Vision, die Manuel vorhin auch sagte, ist extremst wichtig, gerade im Umfeld, um auch dieses wirklich ins Leben oder am Leben zu halten und nach vorne zu bringen, dass man wirklich die Leute da auch motiviert, weil es ja doch für alle wirklich eine Veränderung mit sich bringt.
Ja, und ich glaube, also ich würde eigentlich nur ergänzen wollen, egal wirklich, welches Framework man sich gibt, meine Erfahrung ist, am wichtigsten ist es, nicht dogmatisch ranzugehen. Also ja, es hilft für eine gewisse Orientierung, aber wir haben sehr gute Erfahrung damit gemacht, am Ende des Tages unseren Zürich-Weg zu finden und immer wieder zu schauen, was nützt mir, das nutze ich gerne, was muss ich auch bewusst anders machen, auch gerade wenn man auf den Reifegrad der Organisation schaut, um so halt wirklich den bestmöglichen und eigenen Weg zu finden.
Mit einer Einschränkung vielleicht, Manuel, eine Sache ist mir dabei schon immer noch wichtig, weil agil klingt ja auch so, als könnte man echt machen, was man will. Ne? Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man zwar nicht dogmatisch Modell A oder B verfolgt, dass man aber sehr klug sein muss, wenn man einzelne Komponenten weglässt oder anders macht und eine sehr hohe Erfahrung und Kompetenz braucht, um zu sagen, ah, das machen wir anders. So bestes Beispiel, Retrospektiven. Ja, sehen jetzt auf den ersten Blick erstmal so aus, als würden die einen Haufen Zeit brauchen und schlimmstenfalls esoterisch sein. Und was machen die da eigentlich? Wenn man nicht die Erfahrung und den Hintergrund hat, wäre das so ein leichter Streichkandidat, dass man sagt, nee, das lassen wir mal weg. Und da würde ich ergänzen, gar nicht im Widerspruch zu dem, was du gesagt hast, Manuel, aber da würde ich sagen, wenn man anfängt, ich sag's jetzt mal, Best Practices zu verändern, dann würde ich da immer das nur dann machen, wenn man sehr viel Erfahrung hat, Profi ist und oder am besten welche Fragen und weiß, was man da tut, weil sonst lässt man vielleicht in einem wichtigen System eine Komponente weg, die aber essentiell notwendig ist. Und ich habe bewusst das Beispiel Retrospektiven genommen, weil ich sage, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man sagt, das ist essentiell notwendig, dass man sowas behält und das nicht wegfallen lässt.
Ja, absolut. Also man muss da sehr genau hingucken und ja, gerade diese Formate wie eine Retrospektive helfen einem ja dann auch sehr schnell zu merken, wenn man vielleicht das Falsche nicht zu 100% adaptiert hat. Also das ist ja auch, ne, eine Transformation ist ein Prozess, Thema Marathon, und deshalb sind gerade diese Formate sehr, sehr wichtig, um halt sich auch schnell zu verbessern, aus Fehlern zu lernen und so weiterzukommen.
Vielleicht nochmal ein zusätzlicher Punkt, was aus meiner Sicht auch extrem wichtig ist und was gerne weggelassen wird, ist diese Transparenz, die Agilität und die Transformation auch mit sich bringt. Wenn man die wirklich lebt, ich meine, die Sorge bei vielen Mitarbeitern ist, es kommt Kontrolle rein, es wird noch mehr überwacht. Aus meiner Sicht ist es genau das andere, dass man wirklich sehr zeitnah zeigen kann, wo stehe ich, und dass man eher das Positive aus diesen Themen rausziehen kann, wirklich zu zeigen, welche tolle Leistungen gerade in IT-Teams machen, wo normalerweise gesagt wird, nicht gemeckert, ist Lob genug. Wir schaffen dadurch einfach einen Wandel, und das ist wirklich ein Wandel, der vonstatten geht, der auch Zeit braucht. Deswegen auch verstärkt in diese Richtung zu gehen. Controlling in dem Sinne, wie ist die Bearbeitungszeit, wo laufen wir, wo sind gerade wirklich Herausforderungen, ist aus meiner Sicht ein Riesen-Win, den man aber gut kommunizieren muss, auch verständlich kommunizieren muss, auf allen Ebenen hinweg. Und das ist halt auch mal so ein Sorgenkind, wie weit ist es dann wirklich, wird es so gelebt, und wie wird es vielleicht auch ausgenutzt, wenn man dort wirklich mit dem Daumen wieder tief reingeht, weil doch Fehler ist und wir nicht in der Fehlerkultur sind.
Finde ich gut, dass du es auch nochmal ansprichst, Dennis, weil gerade dieser Punkt Transparenz ist aus einem anderen Blickwinkel ja auch noch wichtig. Wenn ich als Entscheider überlege, ob ich das mache oder ob ich das nicht mache, dann könnte ich ja schnell in die Vermutung kommen, agil, die überlegen sich ständig irgendwas Neues und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich stehe. Und ich glaube, da wissen wir alle, die jetzt hier sind, dass das der Gegenteil der Fall ist. Ne? Also ich bekomme nirgendwo mehr Transparenz, als wenn ich in dieser Art und Weise dann auch tatsächlich arbeite. Und das finde ich auch das absolut Charmante und Sinnvolle daran. Aber auch genau mit dem, was du gerade gesagt hast, Dennis, dass das nicht dazu führen darf, kann oder sollte, dass das so ein Controlling-Wahn dann wird, sondern halt einfach auch zu gucken, okay, was kriegen wir geschafft, wie viel bekommt ein Team, wie viel traut sich ein Team zu, und damit dann auch zu glänzen, wenn sie es erreicht haben.
Da würde ich gerne mal zu einhaken. Also wenn wir jetzt das nochmal so ein bisschen reflektieren und Revue passieren lassen. Spotify, hochmodernes Unternehmen mit motivierten Mitarbeitern, die für ihr Produkt brennen und sagen, und ich habe nur dieses eine Produkt, finde ich alles total geil. Habe wahrscheinlich da auch sehr viele hoch- und höchst qualifizierte Mitarbeiter. Und jetzt wechseln wir mal so zur Versicherungsbranche. Die hat ja jetzt nicht unbedingt immer den Ruf, technologischer Vorreiter zu sein mit den Top-Spitzenpersonal und vielleicht auch nicht immer durchgängig, nennen wir es mal politisch korrekt, so höchst motivierteste Mitarbeiter. Und jetzt komme ich hin und sage, ihr müsst euch eure Arbeit jetzt selber organisieren und ihr habt auch die Freiheit und die Transparenz. Ist das ein Hindernis oder ein Geschenk für die Mitarbeiter? Wie ist denn eure Sichtweise dazu? Vielleicht, Ralf, mal deine Sichtweise.
Ich würde erstmal deiner Prämisse widersprechen, Thomas, dass wir in der Branche nicht so motivierte Mitarbeiter haben oder grundlegend andere Motivationen oder Kompetenzen vorherrschen. Das sehe ich nicht so, das entspricht doch nicht meiner Erfahrung. Ich glaube, wir haben zwei große Unterschiede zu einem Unternehmen wie Spotify. Das eine ist, uns gibt's halt nun mal schon länger. Eine SDK feiert jetzt bald ihr 100-jähriges Jubiläum und auch die Kollegen, die gibt's schon mal länger. Wenn's uns länger gibt, dann haben wir einfach auch eine Legacy und auch eine Legacy, was die IT-Systeme, was die Architektur angeht und letztendlich auch, was die Arbeitsweisen angeht. Also unsere Unternehmenskulturen sind nicht geprägt worden irgendwann 2010 oder 2015, sondern sie sind geprägt worden teilweise Anfang des 20. Jahrhunderts oder Mitte des 20. Jahrhunderts oder später. Das heißt, wir haben erstmal eine andere Absprungbasis, was nicht besser und nicht schlechter ist. Das wird Spotify in ein paar Jahren, wenn es sie dann noch gibt, genauso gehen. Und der zweite Punkt ist, was wir machen, ist auf eine andere Art und Weise wahrscheinlich auch, ich nehme es jetzt mal, relevanter. Also wir sind auch regulierte Unternehmen und das aus gutem Grund. Wenn ich mit Spotify nicht zufrieden bin, dann kündige ich mein Abo, dann zahle ich nächsten Monat nichts mehr. Wenn heute jemand bei uns eine Krankenversicherung abschließt, dann möchte der auch sicher sein, dass er in 80 Jahren, wenn er einen Schadensfall hat, das Unternehmen auch noch da ist und nicht plötzlich verschwunden ist. Also will heißen, wir arbeiten in unterschiedlichen Kontexten und wir haben einen unterschiedlichen Hintergrund. So. Und gleichwohl, Thomas, ist es natürlich so, dass uns das Leben schwerer macht. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, eine IT komplett auf der grünen Wiese mit einem Haufen Investorengeldern einmal neu programmiert zu haben und dann mit relativ geringer Regulatorik mich damit zu beschäftigen, rolle ich jetzt einen neuen Knopf in Brasilien zuerst aus oder mache ich ein neues Feature und lasse jetzt auch für meine Podcasts bezahlen. Wenn ich mir das aussuchen könnte, dann fände ich das auch eine sehr charmante Lösung, ist aber nun mal nicht so. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns überlegen, wie wir als Unternehmen mit der vorhandenen Systemlandschaft, mit den vorhandenen Menschen und mit den steigenden Kundenanforderungen und auch regulatorischen Anforderungen diese Transformation hinbekommen. Nämlich nicht da stehen zu bleiben, sondern so schnell wie möglich Systeme zu entwickeln, die sie uns flexibel sein lassen, die die Regulatorik erfüllen, die sicher sind, was Datenschutz und Ähnliches angeht. Und das ist eine total große Herausforderung.
Also ich würde gerne direkt einsteigen. Ich gehe weiter. Ich würde sagen, es ist ein Geschenk, gerade auch in der Versicherungsbranche und besonders für die Mitarbeiter. Es muss von oben bis unten, müssen alle mitziehen. Warum sage ich, es ist ein Geschenk? Sonst war es immer sehr klassisch, die klassischen Mitarbeiter haben 100 Pakete auf den Schultern gehabt und mussten gucken, womit fange ich an? Das muss alles gemacht werden, weil alles sehr, sehr wichtig ist. Durch die Agilität, durch die Transformation haben wir es wirklich geschafft. Es werden Prioritäten gesetzt. Es wird sehr deutlich von oben nach unten auch gesetzt, was sind die Top-Themen, die bearbeitet werden müssen? Was muss geschafft werden? Das heißt, wir geben den Mitarbeitern auch einen gewissen Freiraum zu schauen. Ich kann mich jetzt auf einzelne Themen fokussieren, die wirklich Prio 1 haben oder Prio 0 haben. Auf der anderen Seite gibt man ihnen aber auch die Freiheit, gewisse Themen nach vorne zu treiben und auch zu probieren. Kontinuierliche Verbesserung. Das heißt, selbst wenn wir Altsysteme haben, wo man sagt, naja, das haben wir schon immer so gemacht, weil wir das seit 20 Jahren so gemacht haben, können jetzt Mitarbeiter sagen, naja, wenn wir jetzt aber anstatt links rum, rechts rum gehen, lass es uns bitte probieren, weil wir gehen ja in kurzzeitigen Zyklen. So, und wenn man dann wirklich dieses Verständnis, und nochmal, wir sind am Anfang der Transformation, aber da kommen schon Best Practices, wo wirklich Mitarbeiter intrinsisch motiviert nach vorne gehen und gerne auch mal die Extrameile gehen und sagen, wir probieren es einfach mal, weil wir merken, wir werden gehört und es wird auch gesehen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn wir mal einen Fehler machen. Also daher, ich sehe es als Vorteil, besonders auch von der Zufriedenheit und ich meine, die Arbeitslast wird nicht weniger, aber wir haben eine Eigenverantwortung auch, wo die Mitarbeiter selber auch sagen kann, halt, stopp, mehr geht jetzt nicht. Und was ist jetzt wichtig? Gehen wir links rum oder rechts rum? Und das war, glaube ich, in der Vergangenheit nicht unbedingt immer gegeben. Also daher, ich sehe es wirklich als Geschenk. Und umso weiter wir gehen und wenn wir das wirklich konsequent weiterleben, hilft es uns auch weiter. Und gerade in den komplexen Versicherungsbranche kann es uns wirklich nach vorne bringen.
Ja, würde ich absolut unterstreichen. Und ehrlicherweise zeigt die Erfahrung auch, ich habe noch keinen Mitarbeiter erlebt, der im agilen Umfeld gearbeitet hat, wenn die Rahmenbedingungen wirklich vernünftig sind, der gesagt hat, ich möchte gerne wieder wie früher arbeiten, unter Plänen, die irgendwo im stillen Kämmerlein erstellt worden sind, dann gerne ja nochmal die Budgets zusammengestrichen worden sind, aber der Scope verdoppelt wurde. Und genau das, was du sagst, und dieses wirklich am Ende des Tages zu sagen, was geht, was nicht geht, anhand einer klaren Priorisierung, aber auch zu wissen, was muss als erstes getan werden. Ich glaube, das hilft den Mitarbeitenden und man sollte auch nicht unterschätzen. Ich glaube, dieses Maß an Eigenverantwortung, das wollen die meisten auch. Und interessanterweise ist das auch das gewesen, was bei uns sogar den Betriebsrat überzeugt hat und zu einem unserer zum größten Unterstützer eigentlich oder einem der größten Unterstützer unserer Transformation gemacht hat. Also wir haben viel mit denen geredet und haben gesagt, naja, ich habe immer gesagt, eigentlich müsstet ihr als Betriebsräte ja zu mir kommen und sagen, wann fängst du denn nicht an zu transformieren? Ich glaube, die Situation kennen wir alle auch, eine hohe, teilweise sehr starke Überlastung und das sind einfach Dinge, die man abfedert, indem man die Verantwortung in die Teams gibt und dahin gibt, wo die Leute auch sitzen, die wirklich beurteilen können, was zu tun ist und wie viel sie schaffen können.
Ja, die Frage war ja auch ein bisschen bewusst provokativ gestellt, um einfach ein bisschen überzuleiten, nämlich die Versicherungswelt ist halt wesentlich komplexer und historisch gewachsen im Vergleich zum neuen Unternehmen wie Spotify halt. Und daraus würden wir jetzt eigentlich gerne mal so ein bisschen reingehen. Also, dass es in der IT funktioniert, ich glaube, das ist relativ Konsens in der Breite, ne? Also machen ja Versicherer, machen Tech-Unternehmen, machen Pharmaunternehmen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist relativ einleuchtend, dass das da gut funktioniert. Jetzt wäre so ein bisschen die Frage, gibt es Bereiche, wo sich das eher eignet, das einzuführen, egal ob es jetzt Safe oder Spotify ist, also wie ihr schon richtig gesagt habt, das ist ja letztendlich nur eine Methode, die man oder ein Framework, das man anwendet. Und gibt es Bereiche, wo man vielleicht sagt, da ist es vielleicht nicht so gut geeignet, wie zum Beispiel im Kundenservice, HR oder Finance, wo man sagt, da möchte ich jetzt nicht sklavisch mich an dem Modell halten, sondern da vielleicht ein bisschen abweichen oder adaptieren, wie das ja auch schon in der vorherigen Diskussion ein bisschen anklingen lassen hat, ist vielleicht nicht immer der richtige Ansatz, alles einfach nach Lehrbuch runterzumachen oder wenn irgendwelche Berater reinkommen und sagen, guck mal, wir rebranden jetzt Abteilungen in Chapter und es läuft, sondern dass man das vielleicht auf die eigenen Bedürfnisse eher noch ein bisschen anpassen darf. Dennis, du grinst, mach du doch gleich weiter.
Natürlich, die statische, ich glaube, das hat man hier schon rausgehört, Theorie und Praxis ist absolut unterschiedlich. Und ich fand es sehr, sehr schön, was Manuel vorhin auch sagte, wir sollten die Methoden und die Umgänge nutzen, die gebraucht werden. Das heißt, wir haben einen riesen Werkzeugkoffer und wir sollten dort schauen, welche Methodiken sind wo wirklich gebraucht, dass man jetzt zum Beispiel im Controlling vielleicht nicht diesen komplett agilen Ansatz fährt. Ja, aber trotz all dem gibt es unglaublich viele neue Methoden und Ansätze, die auch dort einfach eine neue Arbeitsweise mit sich bringen. Weil ein Riesenthema ist ja auch, was du vorhin angesprochen hast, naja, gerade junge, neue, motivierte Kollegen, Kolleginnen, wo gehen die hin? Wollen die unbedingt in die Versicherungsbranche oder gehen die eher zu Spotify oder Startups? Ich glaube, wir schaffen mit dem, was wir gerade machen, genau diesen Schwenk, dass auch wir junge, gute Kollegen in jeglichen Bereichen reinbekommen, weil sich einfach die Arbeitswelt und die Arbeitsweise verändert. Und wenn man dann auch spürt, dass es angepasst wird und es geschaut wird, was wir machen und diese Flexibilität da ist, würde ich jetzt nicht schwarz-weiß sehen, sondern wirklich die Farben dazwischen. Man muss es dort anwenden, wo es sinnig ist und so anwenden, dass es sinnig ist.
Ja, um vielleicht mal den ersten Teil deiner Frage aufzunehmen. Wir sind schon überzeugt davon, dass es, ich sag mal, eine Organisation an Safe angenähert, so nenne ich es mal bewusst, gerade da, ich sag mal, was man früher so klassischerweise als Project Delivery bezeichnet hat. Also wirklich, wo Innovationen getätigt werden, wo neue Produkte entwickelt werden, wo aber auch einfach Systeme eingeführt werden, dass es da wirklich sinnvoll ist, ich sag mal, den Grad der Methoden etwas höher zu schrauben, weil einfach es ja viele Antworten liefert, wenn man Business und IT zusammenbringt, wenn man Produktentwickler mit den Softwareentwicklern zusammenbringt, die gemeinsam an den Themen arbeiten, da hilft es uns absolut, und das sind auch genau die Effekte, die wir gerade sehen. Anderes Thema hatte ich ja eben schon gesagt, Dennis, da bin ich genau bei dir. Man muss die Elemente da nutzen, wo sie uns wirklich helfen.
Vielleicht nochmal anknüpfend an unseren Einstieg. Wofür ist es denn da oder wo hilft es uns denn? Es hilft uns doch dann, wenn man ein komplexes Problem hat, wo man am Anfang noch nicht weiß, wo genau die Reise hingeht und wie man sie lösen kann. Und wo wir verändernde Anforderungen haben, wo wir schnell sein müssen, wo wir innovativ sein müssen. Neue Produktentwicklung und so weiter, das, was Manuel ja eben auch geführt hat. Dafür, für diese Herausforderung ist es ein Lösungsweg. Oder um ein bisschen andere Begrifflichkeiten zu nehmen, überall da, wo es um Exploration geht, also wo eine Organisation sich entwickelt, explorieren muss, Projekte machen muss und so weiter, da bietet es einen Baustein von Werte, Prinzipien, Praktiken und Methoden, wie man da vorankommt. Das kann in unterschiedlichsten Bereichen sein und kann natürlich auch im Kundenservice sein. So. Auf der anderen Seite, wenn es um klare Prozesse gibt und ich genau weiß, okay, das wird jetzt die nächsten 2-3 Jahre auch genauso ablaufen und meine Kernaufgabe als Unternehmen ist es, das so effektiv wie möglich zu machen, also Exploration, da würde ich einen anderen Toolbaukasten nehmen. Ja, da würde ich dann vielleicht tiefer in Lean Management hineinschauen und gucken, wie ich Durchlaufzeiten, Prozessbrüche und Ähnliches ersetze, aber mir jetzt weniger Gedanken machen über komplette agile Methoden, Frameworks oder Ähnliches. Ne. Auch da würde ich sagen, auch da kann man Bausteine machen und auch da ist eine Retrospektive sicherlich sinnvoll, um zu gucken, wie haben wir denn die letzten 2 Wochen zusammengearbeitet und was macht die Zusammenarbeit noch besser, etc., etc. Aber da würde ich jetzt nicht Agilität draufwerfen. Und wir sind halt kein Softwareunternehmen, was Ende zu Ende Software baut und Projekte macht, wo dann das gesamte Unternehmen agil sein muss, im Sinne der Frameworks oder der Methoden, sondern ich glaube schon, dass wir Teile haben und auch lange haben, die stabil sind. Und da laufe ich jetzt auch nicht den VUCA-Jüngern hinterher, dass ich sage, hey, unsere Branche, unsere Unternehmen werden ja alle 6 Monate komplett von hinten nach vorne umgedreht und bei uns ändern sich die Kundenanforderungen und alles jetzt aber so super schnell, dass ich jetzt nicht mehr weiß, was ich in 3 Monaten für ein Produkt habe. Haben wir ja nicht. Ja. Wir geben Sicherheit, wir versichern, wir haben damit auch Prozesse, Produkte, die durchaus auch langwierig sind und wo wir auch stabile Prozesse dahinter brauchen. Und auf diesen Teil würde ich dann auch nicht Agilität draufwerfen, sondern genau gucken, wo im Unternehmen hilft es uns denn schneller und flexibler auf Kundenanforderungen oder andere Anforderungen zu reagieren.
Das ist ein sehr spannender Punkt. Also ich verstehe schon, Agilität heißt nicht, ich kann es auf jeden Bereich 100% anwirken, aber ich kann zumindest schauen, dass vielleicht ein agiles Denken vorhanden ist oder agile Methoden zumindest zu einem gewissen Maß vielleicht auch verwendet werden, auch wenn es jetzt, wie gesagt, mit der IT vielleicht eine bessere Eignung gibt, als es vielleicht in einem anderen Bereich ist, aber grundsätzlich jetzt mal verstanden, Schaden tut es eigentlich keinem so wirklich. Ihr habt jetzt auch eben schon so ein bisschen an die positiven Effekte oder positives Feedback auch von den Unternehmen oder den Mitarbeitern und Bereichen erzählt, auch dass ein Betriebsrat sehr positiv war, dass auch junge Mitarbeiter, vielleicht auch alte Mitarbeiter, klar, es gibt auch viele, die gerne auch den Change suchen, davon überzeugt wurden. Ihr habt ja jetzt auch eine agile Transformation jeweils schon mehr oder weniger hinter euch. Wenn ihr jetzt reflektieren würdet, würdet ihr bestimmte, oder was waren denn die Lessons learned aus diesen Transformationen? Was würdet ihr nochmal machen? Was würdet ihr nicht machen? Gibt es da irgendwas, was ihr für euch mitgenommen habt, wenn ich es jetzt nochmal neu machen würde? Und das soll jetzt nicht heißen, wie gesagt, grüne Wiese und von komplett mit Investoren, komplett neuem Stack aufsitzen. Aber wenn man die Überlegung, ich habe nochmal eine agile Transformation vor mir, muss jetzt auch noch gar nicht abgeschlossen sein, aber was habt ihr da so mitgenommen? Willst du da vielleicht gerade mal anfangen, Ralf?
Ich würde, wenn wir nochmal starten, und ich glaube, Dennis hat vorhin gesagt, er überlegt, ob wir jetzt kurz vor der Startlinie sind oder schon Kilometer haben. Ich würde das für uns auch erstmal so nehmen und sagen, wir sind damit noch lange nicht fertig, was auch immer da fertig heißt. Ich glaube, fertig gibt es da eh nicht. Aber da ist noch ein langer Weg vor uns, auch wenn wir gleichzeitig schon viel geschafft haben. Aber das vorwegnehmend, was ich wenn ich nochmal machen würde, es anders machen würde, ist, ich würde schneller mehr ausprobieren. Also ich würde noch mit noch mehr Vehemenz dazu drängen, nicht lange drüber nachzudenken und Beweise dafür zu finden, ob irgendwas funktioniert oder nicht funktioniert, sondern noch mehr Energie, noch mehr Motivation da reinbringen, Dinge einfach anders zu machen und auszuprobieren. Und das hat, also das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber was meine ich damit? Unsere Erfahrung ist, dass man im Vorfeld eigentlich nicht sagen kann, ob jetzt irgendwas bei uns in der SDK so funktioniert, wie es soll oder nicht. Ja, man kann sich das anschauen, man kann Hypothesen bilden, aber eigentlich muss man es ausprobieren, man muss es erleben, man muss es mit den Menschen machen, man muss es mit den Arbeitnehmervertretungen ausprobieren, man muss es mit den Mitarbeitern ausprobieren, man muss gucken, ob es technologisch bei uns passt, man muss gucken, ob es die Vorteile bringt. So, und ich habe schon vielleicht zu lange überlegt und zu lange schneller ins Ausprobieren kommen, schneller ins Experimentieren kommen, wäre das, was ich beim nächsten Mal noch mehr versuchen würde, als wir es vielleicht schon gemacht haben. Wie ist bei dir, Manuel?
Ja, also ich glaube erstmal, was ich wieder so tun würde, ist tatsächlich es iterativ tun. Ich meine, Agilität hat ja auch viel mit iterativem Arbeiten, mit Lernen zu tun. Also ich bin kein Freund von Big Bang Transformation, zumal man dann die Transformation erst hinterher macht. Also ein bisschen sich vorzubereiten und schrittweise auszurollen, ich glaube, das ist gut. Was speziell bei uns ein Thema ist, und Dennis, du hast es gerade mal gesagt, wir müssen jeden mitnehmen. Ich glaube, da könnten wir tatsächlich noch besser werden. Also das ist auch so ein Learning bei mir im Team, dass wir noch mehr in Kommunikation investieren müssen und wirklich auch sehen müssen, dass wir die Menschen mitnehmen. Also wir merken, dass wir in unserer agilen Bubble, so nennen wir das immer, die Leute schon erreichen, auch mit verschiedenen Formaten wie Agile Days, wo wir ganz viel kommunizieren, aber naja, alle die auch außenrum sind und die wir ja zumindest, wie wir es eben schon gesagt haben, von der Haltung, vom Mindset her erreichen wollen und auch teilweise Hilfestellung geben wollen, wie man vielleicht die Zusammenarbeit verbessern kann, die erreichen wir noch nicht richtig. Und das ist was, da würde ich, wenn ich nochmal starten könnte, glaube ich, noch mehr investieren einfach an der Stelle.
Dann würde ich den Abschlussstatement da machen. Also was du gerade sagtest, Manuel, nicht den Big Bang, wir haben den Big Bang gemacht. Und zwar richtig. Natürlich, wenn man jetzt rückblickend guckt, kann man sagen, es war nicht alles perfekt, ich würde es aber wieder genauso machen, weil was ich sehr, sehr gut und sehr, sehr stark fand, war, der komplette Vorstand stand dahinter. Der ist mitgezogen. Die Kommunikation lief in dem Umfang, so wie man es weiß, sehr, sehr gut und wir sind einfach dran geblieben. Man hat gemerkt, es sind Stellschrauben, die nochmal gedreht werden müssen, wir sind immer noch da dran, ja. Und es knarrt auch rechts und links nochmal, aber aus meiner Sicht war es genau das Richtige, einfach ins kalte Wasser rein. Und wichtig ist, es dürfen Fehler passieren. Es dürfen Fehler passieren, wir müssen aus den Fehlern lernen und wir haben aus den Fehlern gelernt und wir lernen weiterhin aus den Fehlern. Deswegen, man kann immer was verbessern, aber wahrscheinlich hätten wir nicht den Big Bang gemacht, hätten wir was anderes gemacht, hätten wir wieder was gefunden. Ich bin ein Freund davon zu probieren, wir probieren, wir haben die Zeit auch bekommen des Probierens und wir sind immer noch dabei. Und deswegen, ich muss sagen, dadurch, dass alle Ebenen komplett dahinter gestanden haben, ganz klar sich dazu positioniert haben. Das war extremst wichtig, dass wir nicht gegeneinander da gearbeitet haben. Ist für mich der absolute Icebreaker gewesen und auch die Zielführung, dass die oberste Ebene, wirklich die Vorstände gemeinsam sich da committed haben und komplett mitgezogen haben.
Vielen Dank, Dennis. Dann vielleicht abschließend, wir sind auch schon fast am Ende, aber nur fast. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht, die jetzt auch gerade nachdenken, wir wollen eine agile Transformation machen, könntet ihr vielleicht kurz mitgeben, so was sind die Do's und Downs, wie gehe ich sowas schlau an? Gibt es da ein Patentrezept? Gibt es da ein Patentrezept, wie man es nicht macht? Ist es einfach schneller probieren, schneller failen? Ralf, deine Sichtweise dazu bitte.
Sag mal schnell zum Abschluss, wie man eine agile Transformation macht und die Do's und die Don'ts. Okay, Thomas, challenge uns jetzt zum Ende immer mehr. Ich würde mal so antworten. Ich glaube, es gibt eine Reihe von bekannten Themen, wie man es nicht machen sollte. Da kann man eine ganze Menge drüber lesen und sich informieren. Fängt in der Literatur an. Gibt ein tolles Buch von Bertrand Meyer, Agile, The Good, The Hype and The Ugly, der das Thema schon mal auf ein sehr nüchternes Format herunterzieht. Also ich glaube, man sollte sich intensiv damit beschäftigen, was will man erreichen, was es ist und sehr viel Aufwand in dieses Alignment hineinstecken. Ja, und wie Dennis das sagte, sich eine im Idealfall den gesamten Vorstand oder ansonsten zumindest die gesamte Führungsmannschaft des Bereiches, der transformiert werden soll, dort ein Alignment herzustellen und sich intensiv damit beschäftigen, was will man denn eigentlich erreichen? Was ist denn das Ziel davon? Und das so intensiv hinterfragen, dass man nicht abhängig ist von einer Beratermeinung oder von der Meinung eines Einzelnen, der mal was darüber gelesen hat, und das wirklich ganz, ganz viel Aufwand in dieses Alignment am Anfang hineinstecken, um dann wirklich zu verstehen, welches Problem will ich lösen, wie löse ich das, wie nehme ich die Menschen mit, was kann ich tun, zu anderen Unternehmen fahren, sich andere Unternehmen anschauen und zu gucken, wie haben die das denn gelöst, was funktioniert bei denen nicht, in der Branche, aber auch über die Branchengrenzen hinaus mal zu gucken, wie haben andere das gemacht. Ich glaube, da leben wir ja in einer Zeit, wo das einfach möglich ist und kaum zu beantworten in der Kürze, aber meine Antwort wäre, vor allen Dingen am Anfang in das Alignment untereinander Energie reinstecken und herausfinden, wofür ist es gut, wofür ist es nicht gut, was kann man machen, was kann man nicht machen.
Ja, kann ich eigentlich gar nicht so viel ergänzen, außer dass ich glaube, das ist ja bei mir auch schon ein paar Mal durchgeklungen. Man muss sehr genau drauf schauen, wie reif ist die Organisation und das Tempo finden, das der Organisation gut tut. Wenn man das alles geschafft hat, um sie halt nicht zu überfordern, das wäre mein Punkt an der Stelle. Und wir haben bei der Zürich auch gute Erfahrungen damit gemacht. Du hast es eben gesagt, nicht nur auf Beratermeinungen hören. Wir haben es umgedreht. Wir haben gesagt, wir machen es quasi komplett in-house. Wir haben genug Leute mit Expertise. Wir wollen die Menschen auch dahingehend auf die Reise mitnehmen, in denen wir sie auch selber entwickeln, in die neuen Rollen entwickeln. Und auch das, glaube ich, trägt dazu bei, eine höhere Akzeptanz einfach im Unternehmen zu haben.
Also vielleicht mal ein Mismatch, was definitiv eine Transformation scheitern lässt, ist, die Menschen zu vergessen. Also wirklich, ich glaube, das A und O, um jetzt in die andere Richtung, ins Positive zu gehen, man muss die Menschen sehr, sehr gut abholen. Man muss sehr, sehr deutlich vermitteln, warum wollen wir diese Transformation machen. Also das Why ist einer der wichtigsten Faktoren. Und auch ganz, ganz wichtig, Transformation bedeutet nicht, wir haben das klassische Stülpen, einfach Agilität drüber und jetzt sind wir agil. Das heißt einfach da auch die Chancen zu nutzen und zu fördern, auch auf gewisse Ebenen und auch auf gewisse Personen zu schauen, sind die richtig an den richtigen Stellen angesiedelt. Auch die Chancen zu eröffnen, zu sagen, die beste Führungskraft, die eigentlich fachlich unterwegs war, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt in dem agilen Kontext in der alten Rolle wiederzufinden, sondern die Chancen und neuen Wege aufzuzeigen. Und da sind wir immer wieder offene, ehrliche Kommunikation, viel Transparenz und immer, immer wieder mit den Menschen zu sprechen und Vorbild sein. Also auf allen Ebenen wirklich das vorzuleben, was man auch wirklich möchte. Eine Riesengefahr ist, was zu sagen und es anders zu leben. Also daher Riesenchancen und das A und O aus meiner Sicht sind wirklich die Menschen und das Why. Warum will das Unternehmen dieses nach vorne treiben und die Veränderung vorangehen?
Das sind doch klasse, famous last words. Ich versuche jetzt mal, wir hatten eine Folge mit wirklich vielen tollen Aussagen. Ich glaube, da kann auch der Hörer sehr, sehr viel mitnehmen. Ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen. Zum einen keine Angst, mal was zu versuchen. Trial by error bzw. learning by doing zu wagen. Kommunikation natürlich mit allen involvierten Parteien und auch viel Transparenz an den Tag legen. Den Support des Vorstands bzw. Geschäftsführung sicherzustellen. Als einer der wichtigsten Faktoren, um es halt auch im kompletten Unternehmen leben zu können. Iteration wahrscheinlich besser als ein Big Bang zu wagen, immer kleinere Schritte zu nehmen, um daran zu wachsen, und sich vor allem aber auch nicht an einem Framework unbedingt festhalten zu wollen, sondern die für die eigene Organisation sinnvolle, spezifische Lösung zu finden. Dementsprechend kommen wir damit jetzt aber auch zum Ende unserer Aufnahme. Vielen lieben Dank auch nochmal an euch, Manuel, Ralf und Dennis, für eure wertvollen Einblicke und Erfahrungen. Wir hoffen natürlich auch, dass der ein oder andere Hörer davon was mitnehmen konnte, vielleicht das auch direkt anwenden kann. Wir würden euch als unsere Speaker und Experten noch in unseren Shownotes verlinken. Falls möglich gibt's, dann ergibt sich vielleicht auch mal die ein oder andere Anfrage, dass jemand sagt, hier, ich stehe vor einer agilen Transformation oder wir stecken gerade mittendrin. Vielleicht lässt sich da auch mal ein bisschen Brainstorming machen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in Zukunft auch wieder reinhören würdet und sind gespannt auf weitere spannende Themen aus dem Fintech- und Versicherungsumwelt und wünschen ja eine erfolgreiche und agile Arbeitsweise und viel Erfolg.
Das war Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond@de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Fintech and Beyond, dem Podcast rund um das Thema Financial Services und Digitalisierung. Die Digitalisierung und die damit einhergehenden Veränderungen haben auch die Versicherungswirtschaft erreicht. Eine agile Arbeitsweise wird immer wichtiger, um auf die schnellen Marktveränderungen und Kundenbedürfnisse reagieren zu können. In unserer heutigen Folge haben wir drei Experten eingeladen, die sich intensiv mit der agilen Transformation auseinandergesetzt haben, insbesondere in der Versicherungswirtschaft. Das ist zum einen Manuel Brack, dieser ist Product Owner agile Transformation bei der Zürich-Gruppe Deutschland, Ralf Österreich als CIO, COO der Süddeutschen Krankenversicherung und Dennis Jemers, dieser ist Chapter Lead Methodik bei der HDI Group. Gemeinsam diskutieren wir mit unseren Gästen, welche Herausforderungen und Chancen die agile Transformation für die Versicherungswirtschaft birgt. Und zum anderen wollen wir kurz diskutieren, ist das Spotify-Modell eine Möglichkeit für die Versicherer oder sind andere Methoden hier vielleicht auch zielführend, wie zum Beispiel Safe oder ähnliches? Liebe Gäste, stellt euch doch bitte einmal kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor.